Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Freitag, 29. März, Karfreitag, von Tichys Einblick. Es ist Bewegung in die Skandale um die Corona-Politik hineingekommen. Geheime Protokolle von Sitzungen des Robert-Koch-Institutes sind nach langen Jahren freigeklagt worden. Nicht von den großen Medien, nicht von ARD und ZDF, nicht von Spiegel oder Stern. Deren Aufgabe haben die neuen Medien übernommen, zum Beispiel Multipolar, einem kleinen Internetportal, das nach einem jahrelangen Rechtsstreit die Herausgabe der Protokolle erzwungen hat. Allerdings mit viel geschwärzten und unleserlich gemachten Passagen. Die sollen jetzt auch noch weggeklagt werden. Keine Frage, die Hauptverantwortlichen wehren sich mit Händen und Füßen. Sie wissen, sie werden zur Verantwortung gezogen. Der Heidelberger Arzt Dr. Günter Frank gehört zu jenen, die schon sehr früh Corona-Politik, vor allem die Lockdowns und jene Impfzwänge, vehement kritisierten. Er hat Bücher dazu geschrieben, zuletzt »Das Staatsverbrechen«. Untertitel: Warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Das Buch können Sie übrigens im Tichys Einblick-Shop erhalten. Wir haben sehr oft mit Günter Frank gesprochen. Heute wollen wir von ihm wissen, ob sich seiner Auffassung nach jetzt etwas bewegt und Schwung in die Aufklärung der Corona-Skandale kommt.
Ja, das kann man ja alles voraussehen, habe ich im Buch auch so beschrieben. Also das wird natürlich jetzt salamitaktikmäßig gehen. Das, was sich nicht mehr verschweigen lässt, wird zugegeben. Immer bis zur Grenze, wo es dann für einen selbst kritisch wird. Also man wird so viel dann an Aufklärung fordern, wo man dann nicht selber in die Bredouille kommt. Das ist natürlich hochgradig unglaubwürdig und es wird auch keine Chance haben, weil das Ding ist einfach zu groß. Es ist zu viel Schaden angerichtet worden, als dass man das unter den Teppich kehren kann. Und wir sehen ja, dass der Rechtsstaat wankt, aber nicht kippt. Insofern, dass zum Beispiel solche Protokolle eben dann freigeklagt werden können. Und die Schwärzungen werden auch noch weggeklagt werden können. Eins muss man allerdings sagen, und das möchte ich wirklich mal betonen, das ist die Leistung von Einzelkämpfern, die es mit wenigen Ressourcen schaffen, hier die Mächtigen, die den Staat gekapert haben, immer wieder dann doch in die Knie zu zwingen, wie zum Beispiel eben Herr Schreier über Multipolar, der, wenn ich es richtig sehe, da 15.000 Euro stemmen musste. Das ist für eine Person viel Geld. Für den Staat ist es nichts. Die blasen Millionen raus. Ja, Lauterbach mit Paxlovid und so weiter, 600 Millionen, kein Thema, kein Ding, aber mit 15.000 Euro kann man gezielt eingesetzt sowas Tolles bewirken, wie jetzt Multipolar geschafft hat. Und das wird weitergehen, weil wir haben ganz viele solche tolle Leute in diesem Land und die habe ich auch in den letzten 4 Jahren kennengelernt. Wir haben fantastische Menschen in diesem Land und deswegen kommen diese Versager und diese wirklich in meinen Augen auch teilweise Verbrecher, werden sie nicht durchkommen. Wir werden sie kriegen, aber es wird dauern.
In Ihrem Buch Staatsverbrechen haben Sie ja geschrieben, die Corona-Krise endet erst dann, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Haben Sie also Hoffnung, dass jetzt Verantwortliche vor Gericht stehen? Und wer sollte als Erster vor Gericht stehen?
Also ich bin mir ganz sicher, dass das passieren wird. Aber es wird ein dickes Brett sein zu bohren. Wir wissen halt nicht, wie tief wir schon gebohrt haben. Bis halt die Öffentlichkeit wirklich in vollem Ausmaße erkennt, wie sie belogen, betrogen worden ist, wie ihre Gesundheit gefährdet worden ist, dass ihre Liebsten vielleicht noch leben würden, wenn diese Leute hier nicht alle Regeln gebrochen hätten. Wenn das die Öffentlichkeit wirklich in einer vollen Bandbreite wirklich erfährt, zugibt, einsieht, dann wird auch die Forderung kommen, die Verantwortlichen auch juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich sage immer, ich war am Wochenende bei einem Treffen von Rechtsanwälten gewesen und da wurde das eben auch diskutiert. Da wurde auch viel über das Thema Verzeihung und muss man verzeihen, wie ist die Versöhnung, Spaltung. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt hier unter lauter Rechtsanwälten und ich bin der Arzt, aber ich sage Ihnen Folgendes, all diese Dinge interessieren mich nicht. Verzeihung, Versöhnung ist was Privates. Mich interessiert, leben wir in einem Rechtsstaat, ja oder nein? Und bei Corona sind gegen Regeln und auch Gesetze meiner Meinung nach verstoßen worden. Und das muss staatsanwaltlich untersucht werden, unabhängig, natürlich, da gehört auch ein politischer Wille dazu. Und dann möchte ich festgestellt haben, sind juristisch justiziable Dinge passiert und kommen die Verantwortlichen vor Gericht. Das ist das Einzige, was mich interessiert, weil nur der Rechtsstaat schützt uns vor den Mächtigen im Staat, schützt uns vor Notstandsjunkies, die uns damit unsere Grundrechte nehmen wollen, vor totalitären Vermarktungskampagnen von Arzneimitteln. Nichts anderes war die Covid-Impfkampagne. Nur der Rechtsstaat kann uns davor schützen. Und deswegen ist die Krise erst vorbei, wenn Anklagen vor Gericht gegenüber den Verantwortlichen erfolgt sind. Wer das ist, hätte ich ein paar Favoriten. Ja, die Institutsleiter wie Herr Wieler oder Herr Cituček, die haben meiner Ansicht nach gegen Regeln verbrochen, aber natürlich auch deren Dienstherren. Ja, in den Bundesgesundheitsamt. Dann, Herr Wieler sagt in Brandenburg, ihm wären die Hände gebunden gewesen, weil er stand unter militärischem Oberbefehl. Hat er gesagt, wenn ich das mich richtig erinnere. Dann, wer war denn dann dieser Oberbefehl? Wer hat dann diesem Oberbefehl die Befehle gegeben? Wer war das? Reden wir überhaupt noch über nationale Strukturen? War das die Regierung oder waren das vielleicht sogar Institutionen in diesem Rahmen dieses riesigen Gain-of-Function-Netzwerks, was dann quasi undemokratisch und überregional plötzlich hier in die deutsche oder übernational in die deutsche Politik, denen quasi befohlen hat, dass sie den Lockdown ausrufen müssen. Also das sind alles Dinge, die müssen aufgearbeitet werden. Und auch im Bundeskanzleramt muss irgendwann der Staatsanwalt rein, muss man untersuchen, was ist da im Frühjahr 2020 eigentlich gelaufen.
Wie weit reicht Ihr Vertrauen in die Justiz denn noch? Denn wir sehen ja, dass Richter, die einige Urteile gesprochen haben, außer Dienst gesetzt worden sind, deren Karrieren sind gefährdet. Haben Sie Vertrauen noch in die Justiz?
Also die Justiz ist kein singulärer Block, der unabhängig agiert, sondern die Justiz ist natürlich Teil der Gesellschaft. Und es ist letztendlich die Frage, ob die Gesellschaft das will. Und zwar diejenigen, die sich lautstark dazu äußert. Solange die Gesellschaft für die Demokratie auf die Straße geht, um eigentlich die Demokratie abzuschaffen, solange wird das nicht passieren. Ja, also wenn die Leute sich da so wirklich dermaßen also vor den Karren spannen lassen, damit die Regierung die Opposition bekämpfen kann, dann nicht. Aber ich denke, dass ein Wandel stattfinden wird, weil einfach die Fakten, der Schaden, der angerichtet ist, ist zu groß. Ja, und ich meine, die Erklärungen werden ja immer abstruser. Was hat Lauterbach vermutet, den russischen Geheimdienst hinter diesen Schwert? Also es ist total irre. Und ich denke, wenn die Leute wirklich dann mal ihr Unbewusstes zulassen, also das Unbewusste nimmt ja die Wirklichkeit auf, das wissen wir ja aus der Psychologie. Ich kann sie aber abblocken. Aber wenn die Leute dann es zulassen zu denken, mein Gott, mein Bruder könnte noch leben, wenn die nicht diesen unverantwortungslosen Lockdown, wenn sie nicht diese verantwortungslose Impfzulassung gemacht hätten. Die Kinder, die jetzt auch psychisch geschädigt, die könnten eine ganz andere Kindheit gehabt haben. Der Laden nebendran, der könnte noch existieren, wenn die das nicht gemacht hätten. Die Großeltern hätten nicht alleine vereinsamt, ohne sich zu verabschieden, sterben müssen. Wenn das zunehmend ins Bewusstsein der Leute reindringt, dann werden sie vielleicht mal andere Fragen stellen oder wegen anderen Dingen auf die Straße gehen. Und dann wird auch die Justiz nachziehen, da bin ich mir sicher, weil dann auch die Politik nachziehen wird. Und dann sieht es anders aus. Dann wird mal unabhängig auch dann eben ermittelt und dann bin ich mal gespannt, was da noch alles rauskommt.
Eine Ärztin sitzt ja seit über einem Jahr in Chemnitz in Untersuchungshaft, angeblich wegen falscher Maskenatteste. Der Arzt Heinrich Habich saß fast 1,5 Jahre lang in Untersuchungshaft wegen angeblich falsch ausgestellter Impfbescheinigungen. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Was denken denn Sie, wenn Sie sehen, dass Ihre Kollegen wegen einer Chimäre länger in Untersuchungshaft sitzen als etwa Messerstecher? Und schließlich haben die Ärzte den Leuten ja geholfen.
Da lässt sich der Rechtsstaat instrumentalisieren, um maximalen Druck auszuüben, damit Kritiker die Klappe halten. Und jetzt kann man natürlich formal streiten, ob die erwähnten Kollegen formal rechtlich gegen Gesetze verstoßen haben oder auch nicht. Aber man muss doch mal die Motivation dahinter sehen. Und ihre Motivation hatte einfach recht. Ja, es ist ja nicht so, dass die etwas getan haben, was ihren Patienten geschadet hat, sondern im Gegenteil, sie haben ihre Patienten ja geschützt. Und das alles wird im Moment nicht gesehen, weil noch halt einfach die Justiz sich instrumentalisieren lässt, um quasi die Fehler und die Katastrophen, die die Regierung zu verantworten hat, weil sie die noch schützt. Und da wissen wir ja, dass die Gewaltenteilung eben nicht funktioniert, sondern dass die Staatsanwaltschaft natürlich vom Justizminister angewiesen werden kann und entsprechend auch agiert und die Wahl der Richter, zumindest der Vorsitzenden Richter, der Gerichtspräsidenten ist ja auch politisch sehr stark gefärbt. Das sind alles Dinge, die müssen wir dann in einem zweiten Schritt einfach mal auch reformieren, weil offensichtlich das Immunsystem unseres Staates, unseres Rechtsstaats gegen totalitäre Angriffe von außen nicht gerade gut beschaffen ist. Und das wäre dann der zweite Schritt. Aber der erste wird sein, dass die Bevölkerung den Schaden tatsächlich wahrnimmt und an die richtigen Adressen dann auch richtet, die da wirklich Verantwortung dafür tragen und nicht diejenigen, die es kritisiert haben und die den Schaden beschreiben. Und wenn das passiert, werden auch zunehmend der Ruf nach Aufklärung nicht mehr überhörbar sein und dann werden auch wird die Politik und damit auch die Justiz reagieren. Ich weiß, ich bin halt der Berufsoptimist, ist mir schon klar, aber es wird passieren. Also vieles, was in meinem Buch steht, ist schon passiert und wird auch passieren.
Ihre Kollegen hatten ja teilweise sich überboten in schnellem Impfen, weil damit konnte man auch richtig viel Geld verdienen. Doch jetzt so langsam kommen die ersten Schäden auf und Ärzte werden dafür in Haftung genommen. Wie sehen Sie das denn? Müssen dann Ärzte dafür in Haftung genommen werden, dass sie den Impfstoff verspritzt haben, ohne beispielsweise genügend aufzuklären? Oder wie sehen Sie das?
Der Kollege Krimmel hat ja hier bei Tichy einen wunderbaren Beitrag dazu geschrieben. Ich habe genau das, exakt diesen Sachverhalt habe ich 2021, war Ende 21 oder Anfang 22 in im Talking Hunger im Servus TV direkt in die Kamera gesprochen. Ich habe direkt die Kollegen angesprochen, in die Kamera angehört. Liebe Kollegen, glaubt bloß das Märchen nicht, dass ihr aus der Haftung draußen seid. Nichts seid ihr. Ja, weil nämlich genau das passiert, was jetzt passiert, dass die Hersteller drücken die Haftung der anerkannten Fälle an den Staat ab, wegen den Verträgen. Das wird auch noch irgendwann gekippt werden, weil die Firmen ja fahrlässig gehandelt haben bei der Zulassung und so weiter. Nichtsdestotrotz, der Staat wird dann natürlich sagen, okay, wer hat denn geimpft? Wer hat denn die Nadel wer hat die Haut eben durchdrungen? Wer hat die Körperverletzung begangen im Namen der Medizin? Das war der Arzt. Hat der auch ordentlich aufgeklärt, so wie er es muss? Und der Arzt muss es dann nachweisen. Und wenn er es nicht kann, wird der Staat seine Haftung an den Arzt weiterleiten, so wie es da in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist in einem Fall, wo der Kollege einen Strafbefehl oder eine Rechnung bekommen hat wegen Haftung von 1300 Euro. Dagegen haben noch die Ärztekammern und der Hausarztverband Sturm gelaufen. Aber irgendwann wird der Damm da brechen, weil halt nun einmal der Staat, wenn er es kann, das Geld auf die Bürger abdrückt. Und da wird jeder Arzt in Bredouille kommen, der nicht den gesetzlichen Vorgaben der Aufklärung gefolgt ist. Und das sind die allerwenigsten in den Impfzentren sowieso nicht. Und wissen Sie was? Wenn dann die Ärzte als Einzelpersonen vor Gericht stehen, ja, und für die Schäden aufkommen müssen, dann wird erstens ihre Haftpflichtversicherung nicht funktionieren, weil nämlich die Haftpflichtversicherung sagt, ja, wenn er nicht aufgeklärt hat, dann stehen wir nicht zur Verfügung. Und zweitens wird ganz bestimmt jemand sich vom Acker machen. Nämlich das sind die Standesvertreter, die vorher ihren Kollegen gesagt haben, keine Sorge, unsere Juristen haben gesagt, ihr seid aus der Haftung. Nee, so wird das nicht laufen. Und das wird unter Umständen sogar ein Massenproblem werden. Und unter Umständen brauchen wir sogar eine Amnestie. Das kann sein. Aber bevor hier irgendjemand nach Amnestie ruft, wird sämtliche Kollegen, die wegen Maskenattesten oder Impfattesten oder sonstigen ärztlich zu begründeten Schutz ihrer Patienten verurteilt worden sind, wird da eine Amnestie erfolgen müssen. Dann können wir erst über die andere sprechen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen arg in der Zukunft drin, aber das ist ja schon zu greifen, dass es in die Richtung geht.
Glauben Sie denn, dass der Präsident des merkwürdigen Weltärztebundes Montgomery noch ruhig schlafen kann? Der war ja einer der übelsten Einpeitscher.
Das muss man ihn natürlich fragen. Aber natürlich kann man sich von der Wirklichkeit schon, es gibt Leute, die schaffen das, sehr lange die Wirklichkeit von sich fernzuhalten und das eigene Bild von sich selbst irgendwie irreal oder Schuld von sich zu weisen. Die schaffen das sehr lange. Da gehört eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung dazu. Ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein, was man dazu benötigt. Also es ist ja immer zu sehen, dass auch wenn großes Unrecht passiert ist und es dann auch aufgeklärt wird, dass es dann die Täter immer noch der Meinung sind, sie haben richtig gehandelt und es nicht schaffen, sich der Wirklichkeit zuzuwenden und damit ja auch selbst zu gesunden. Wie das mit Montgomery läuft, weiß ich nicht, aber der hat ja so ein unfassbar dämliches Zeug geredet, ja, in einer arroganten Weise und gleichzeitig war er auch noch da auf der Payroll eines Impfstoffaktienhändlers. Weltärztepräsident war er auch nicht. Also meine Güte. Aber wissen Sie, das sind so Gestalten, die sind nicht wichtig. Die sind nicht wichtig. Wichtig sind die politischen Entscheidungsträger, die das tatsächlich angeordnet haben. Und da will ich wissen, warum das passiert ist.
Sie haben ja eine beeindruckende Lesereise zu Ihrem letzten Buch quer durch Deutschland gemacht. Sie haben, das muss man sagen, beeindruckend die Stadthallen gefüllt. Da kamen Hunderte von Menschen, hörten Ihnen zu. Was ist denn Ihr Eindruck? Sie haben ja dann einen Einblick direkt an der Basis jetzt dadurch bekommen, weil Sie ja mit vielen Leuten geredet haben. Was ist denn Ihr Eindruck über die Stimmung, über die Auffassung? Was denken denn die Leute über diese unglaubliche Corona-Politik?
Also das eine ist, dass natürlich jeder nicht wirklich versteht, warum das alles so schnell kippen konnte, warum wir aus einem normalen demokratischen Staat mit all seinen auch Problemen, aber in dieses fast schon autoritäre, fast totalitäre System gerutscht sind. Aber eines ist wirklich, wirklich auffallend und das ist, macht wirklich Mut. Es entsteht da so eine Art neue Gemeinschaft. Ganz egal, welche Partei, welche Weltanschauung, Leute, die einfach das Gefühl haben, dass sie in der Wirklichkeit leben. Und das verbindet. Das ist wirklich, das schafft eine Nähe, das ist fantastisch. Und insofern empfinde ich immer diese Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen, die in der Corona-Wirklichkeit sind, als sehr ermutigend, weil es ist immer gute Stimmung. Es ist eben nicht verbittert, es ist nicht depressiv. Man macht sich gegenseitig Mut und man genießt auch die Gemeinschaft, um es etwas pastoral zu sagen. Und das ist auch meine große Hoffnung, weil die andere Seite, die muss immer mehr Kraft aufwenden, um die Wirklichkeit abzublocken. Weil, wie gesagt, wir haben ja psychologisch die Fähigkeit, die Dinge sehr, sehr wohl auch ins Unbewusste hineinzulassen. Und das will das dann auch ins Bewusstsein hoch weiterleiten. Aber wir können das blocken. Aber das kostet immer mehr Kraft, die Corona-Wirklichkeit abzublocken. Und solche Leute laufen auch Gefahr, psychisch krank zu werden, also in Neurosen abzurutschen, in Angststörungen abzurutschen. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen erkennen werden, Mensch, bei den Leuten, die in der Wirklichkeit leben, auch in der Corona-Zeit, ist es doch viel schöner. Ja, die feiern Feste, die umarmen sich, da kann ich ja reden, was ich denke. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen sich da anschließen werden. Und deswegen wird die Sache auch kippen.
Was glauben Sie denn, was im Mai passiert? Dann soll ja auch Deutschland die WHO-Pandemieverträge unterzeichnen und die schustern der Weltgesundheitsorganisation uneingeschränkte Macht über künftige Pandemien zu. Die kann dann in die einzelnen Länder hinein regieren, kann Pandemien ausrufen nach eigenem Geschmack und vor allem, sie kann Impfzwänge befehlen.
Gut, also ich empfinde ja, das habe ich ja in einem neuen Tichy-Sammelband, der Corona-Komplex, ja so ausgeführt, dass es wir mit der ersten totalitären Vermarktungsstrategie eines Medikaments zu tun hatten, und zwar weltweit, im Sinne, dass man so viel, Monopolmacht hat, dass man künstliche Märkte erschafft, um schlechte Produkte loszuwerden und zwar diesen Profit eben einzufahren. Und das wird natürlich jetzt dann fortgeführt werden, das ist ganz klar. Und dazu ist der Pandemievertrag natürlich gedacht. Die kritischen Institutionen und die Mechanismen einer Demokratie, die eigentlich davor schützen sollen, dass solche totalitären Machtunterdrückung stattfinden soll, das aber die quasi auszuschalten. Und natürlich werden sie es weitertreiben. Aber ich sehe das jetzt gar, sagen wir mal so, wenn wir den Politikwechsel schaffen, wenn die Leute wirklich aufwachen und sehen, dass die gängigen Parteien eben das Grundgesetz nicht schützen, dass wir andere Parteien brauchen und wählen müssen, dann wird das in sich zusammenfallen. Dann gibt es ein Parlament, was sagt, wir kündigen die WHO-Verträge und vielleicht sogar noch mehr bezüglich unserer Verbindungen zur WHO. Und dann ist das alles Geschichte. Aber dass natürlich jetzt mit Corona ein Damm gebrochen ist und dass man jetzt versucht, auf der Schiene weiter unfassbar schlechte Produkte in Form auch von Impfungen, aber von mir aus auch im Rahmen der sogenannten Klimakrise und wie auch immer den Leuten quasi ja Geld aus der Tasche zu ziehen und die Kritiker zu unterdrücken, das wird natürlich weiterlaufen. Und der WHO-Vertrag ist ein Teil dieses ja dieser totalitären Vermarktungsstrategien im Bereich künstlicher Märkte. Und es hilft alles nichts. Es muss irgendwann die Bevölkerung, obwohl sie das nicht von ARD hören, aber halt nur von anderen Quellen, irgendwann mal verstehen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Und wenn sie das tun, wird das alles nach der Wahl von den entsprechenden Parteien weggewischt werden. Da bin ich mir sicher. Aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es muss von der Bevölkerung ausgehen.
Das Virus hat ja offensichtlich jetzt seinen Schrecken weitgehend im Bewusstsein der Menschen verloren. Wagen Sie doch zum Schluss noch einen Ausblick in 10 oder in 20 Jahren. Wie wird man zurückblicken auf die 2020er Jahreswende, als plötzlich kein Silvester mehr gefeiert werden durfte, dass die Leute vereinzelt wurden und nicht mehr auf die Straßen kamen, Polizisten, alte Rentner zusammengeschlagen haben.
Also man wird sich natürlich wundern, wie das alles geschehen konnte. Die Fächer Psychologie, Soziologie werden sich mit Massenwahn und Gruppenmoralismus befassen. Bestes Anschauungsbeispiel ist ja die Corona-Krise und was da gelaufen ist. Ich hoffe, dass man zunehmend auch darüber lachen kann, dass man zunehmend drüber Satire macht. Die Farce, die es ja eigentlich ist, auch als solche dann vielleicht auch künstlerisch irgendwie verarbeitet. Und je länger das Ganze vorbei ist, einfach sich sagt, wie konnte das passieren? Wie konnten wir so blöd sein? Das hilft natürlich den Opfern nicht, die das erleiden mussten. Aber als Gesellschaft, glaube ich, wird der Humor wichtig sein, um darüber wegzukommen und auch sich in Zukunft besser dagegen zu wappnen, dass sowas nicht mehr passieren kann.
Und eine Figur wie Lauterbach lädt ja gerade zum Lachen ein.
Ja, also das ist schon, ja, in der Tat, das ist schon ein Phänomen. Das ist schon, ich meine, mal gespannt, wie man ihn in 20 Jahren bewerten wird oder für was er dann steht.
Herr Dr. Frank, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, wie immer eine Freude.
Das neueste Buch von Gunter Frank, Das Staatsverbrechen, erhalten Sie im tichiseinblick.shop auf der Webseite von tichiseinblick.de. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.